Radio Darmstadt.
Mit dem Chaos Radio.
Radadadada.
Schönen guten Tag zum C-Radar heute am 1.2.2007, dem zweiten C-Radar im Jahr 2007. Ihr hört Radio Darmstadt und am Mikrofon sind heute erst einmal der Lars,
der Maddog,
Snafu
und Blackwing Angel.
Genau, wir fangen erstmal mit einer Aufzeichnung an. Der Wanderer war nämlich unterwegs und hat für uns Töne und Interviewpartner eingesammelt, um vom Open Music Contest zu berichten. Und wir fahren das jetzt einfach mal ab.
Stuhlwechsel! Ja. Live!
So, dann fangen wir an. Musik starte ich jetzt. We'll be right back. Ja, hallo und herzlich willkommen bei C-Radar, heute aus dem Studio Unerhört in Marburg von Radio Unerhört. Vor mir sitzen drei Leute vom Open Music Contest. Hallo zusammen.
Guten Abend.
Und eben gerade haben wir das Stück Don't Hide von Mr. Twiggles gehört, das also auch unter der sogenannten Creative Commons Lizenz gestellt wurde. Dazu aber später mehr. Und ich würde sagen, als erstes stellen sich erstmal die drei vor und was sie machen und was der Open Music Contest ist.
Ja, mein Name ist Mike. Ich habe mir diesen Contest vor ein paar Jahren mal ausgedacht und organisieren jetzt das dritte Mal für den Asta Marburg, der den Wettbewerb ausrichtet. Ja, so viel erstmal von mir.
Ja, hallo, ich bin Marcel. Ich bin Öffentlichkeitsreferent im Asta und ich unterstütze Mike bei der Arbeit.
Mein Name ist Christoph, ich bin noch Technikreferent im Asta und bin auch seit Anfang an dabei.
Ja, wunderbar. Und der Open Music Contest wird ja dieses Jahr zum wievielten Mal?
Zum dritten Mal.
Und der ist was genau? Also was kann ich mir darunter vorstellen? Es gibt ja viele Contests.
Ja, dieser Open Music Contest ist ein Bandwettbewerb bundesweit. Also es können sich Bands aus ganz Deutschland bewerben. Stilistisch machen wir keine Vorgaben. Da können halt alle Musikerinnen und Musiker, die Lust haben, sich einfach bewerben. Die zentrale Teilnahmebedingung ist allerdings, dass die Musik unter eine eben schon erwähnte Creative Commons Lizenz, also eine freie Lizenz, gestellt wird. Und dazu erzählen wir im Laufe des Abends sicherlich noch einiges.
Genau. Und damit sich die Zuhörer ein kleines Bild davon machen können, wie sich das Ganze anhört, haben wir jetzt den nächsten Titel einfach vorliegen. Das ist von Gemin Incorporated, Propaganda.
Should not take the news out to Syria, cause they're teaching us. Don't you think the news are just my people who are leading us? They're showing us what they want and we consume it, but we need to stop. Independent media needs to be there, so let's beat it up. We're definitely losing propaganda, war and vegan propaganda. What you know about life? What you know about the news that the media hype? Say what you know about the cultures in Africa? What do you know about my people smoking sex in media? What do you know about the war going on in the past? What do you know about the system and the peace of the peace? Say what you know about the source where your messages from? Propaganda warfare is going on. 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 Propaganda warfare is going on.
Und lass den Fernseher lieber aus. Habe mich zurückgezogen in mein kleines sicheres Haus. Ich beobachte Tag für Tag aus einer geschützten Position. Und was ich da sehe, das mag ich nicht. Ich glaub es nicht, oh. Du kannst mir erzählen, was du willst, solange du nur eine Seite kennst. Hast du keine Sicherheit, die andere als dein Feind zu nennen. Du musst dir schon die Mühe machen, beide Seiten zu verstehen. Kannst doch ohne Zweifel ein gerechtes Urteil geben. Hast du Zweifel, dann glaub es nicht. Glaub es nur, wenn du sicher bist. Hast du Zweifel, dann glaub es nicht. Glaub es nur, wenn du sicher bist. Propaganda, Propaganda, Warfare, Propaganda, Propaganda, Warfare, Propaganda.
Ja, jetzt sind wir wieder zurück bei den Jungs vom Open Music Contest. Hallo nochmal.
Hallo. Gerade haben wir nochmal gehört von Gemin INC, das Lied Propaganda, und das ist schon unser Stichwort, denn hier geht es heute auch um Propaganda, und zwar Propaganda für die Creative Commons Lizenzen. Deswegen findet dieser Wettbewerb nämlich jetzt auch wieder statt, zum dritten Mal. Und da sagt der Mike jetzt was zu.
Genau, wie funktioniert dieser Wettbewerb? Bands können sich online bewerben mit bis zu 3 Stücken, das habe ich, glaube ich, vorhin schon mal erzählt. Diese Stücke werden dann von einer Jury bewertet. Und zu gewinnen gibt es dann hinterher das Erscheinen auf einem Sampler, wo wir diesmal 3000 Stück von produzieren werden, und die werden kostenlos verteilt. Und zudem können ein paar Bands auch noch live auftreten als Support für einen namhaften Headliner auf der Asta Ersti Party am 20. April vor ein paar tausend Leuten, die dann da erscheinen. Also das ist für kleinere Bands sicherlich schon ganz attraktiv. In diesem Jahr haben wir sogar noch was ganz Besonderes in petto durch eine Kooperation mit der Konferenz Republika Leben im Netz werden wir diesmal anbieten können, dass es noch ein zusätzliches Konzert in Berlin gibt am 12. April, wo also auch Bands, die an diesem Contest jetzt teilnehmen, auftreten können.
Du hast erwähnt, dass ihr unter anderem von Republika, sag ich mal, unterstützt wird. Gibt es da noch mehr, die euch da in irgendeiner Art und Weise unterstützen?
Ja, wir werden in diesem Jahr direkt unterstützt vom Chaos Computer Club, von mp3.de, die übrigens seit dem ersten Contest dabei sind und helfen. Linux-Tag hilft mit, der Linux-User hilft mit. Die werden diesmal den Sampler, der erscheint, auch komplett auf ihre Heft-CD packen. Wer ist noch dabei?
Der Think 1984 macht noch mit.
Genau. Die Netzpolitik.org ist dabei.
Die Republika in Berlin wird organisiert vom New Thinking Network, die uns auch unterstützen.
Genau, und von Netzpolitik und Spreeblick.
Und ich sehe hier gerade im Internet unter openmusiccontest.org habe ich auch noch gesehen, da ist noch Open Usability, KDE und noch weitere dabei. Da kann man sich das dann, denke ich mal, im Einzelnen auch nochmal durchlesen. Ne?
Genau.
Da gibt es die lange Version.
Ja, wunderbar. Machen wir mal wieder ein bisschen Musik, würde ich sagen, damit man mal ein bisschen noch einen Eindruck davon gewinnt. Ich habe hier als nächstes Syntonic, die Band Syntonic mit dem Titel If vorliegen. Ja, und da spielen wir jetzt einfach mal rein.
The time is not alone, 'cause my eyes were born. Always thought about, should I remark every blue heart? I have danced all day with my broken legs, rotting after a mile, me all the warm shot by dad. It's shining on my head.
Ich wollte mal kurz was zur Musik einwerfen, die hier heute Abend läuft. Ich habe ja gerade schon erzählt, dass es einen Beitrag für einen Sampler zu gewinnen gibt für die Bands, die sich bewerben. Und da diese Musik unter freien Lizenzen steht, stehen diese Sampler natürlich auch im Internet unter openmusiccontest.org zum Download bereit, völlig frei. Die Musik, die hier heute Abend läuft, werdet ihr dort allerdings nicht finden, weil wir es ein bisschen spannender fanden, diese Sendung mit Einsendungen zu füllen, die nicht auf dem Sampler erschienen ist, obwohl sie eigentlich würdig gewesen wäre zu erscheinen. Also wir haben halt einfach bei den ersten beiden Contests viel mehr Einsendungen bekommen, die man auch locker hätte veröffentlichen können. Also wir hätten das letzte Mal auch eine Doppel-CD machen können. Und weil man sich die Sampler ja sowieso frei im Netz runterladen kann und die vielleicht auch Leute, die diese Sendung hören, sich schon runtergeladen haben, fanden wir das irgendwie mal ein bisschen aufregender, andere Musik zu spielen. Deswegen, also wundert euch nicht, wenn ihr diese Musik dort nicht findet.
Wie viele Einsendungen kommen denn da eigentlich im Durchschnitt zusammen? Ihr habt das ja jetzt schon mittlerweile jetzt zum dritten Mal gemacht. Also jetzt fängt ja gerade der dritte Contest an. Aber die letzten Jahre kann man ja schon mal so Revue passieren lassen. Wie viele Einsendungen waren es zum Beispiel so letztes Jahr, so ungefähr?
Das letzte Mal hatten wir rund 50 Bands, die sich beworben haben, dann jeweils mit 1 bis 3 Stücken. Also die Jury hatte ganz schön zu tun. Die einzelnen Juryleute mussten sich halt doch dann die 7,5 Stunden Musik anhören, was je nachdem, wie viel man sonst noch zu tun hat, nicht ganz einfach ist. Man muss das ja nicht nur einmal hören, vielleicht nochmal nachhören und so weiter, sich ein Urteil bilden.
Und die Jury hat dafür eine Woche Zeit. Also das ist schon eine ziemlich anspruchsvolle Aufgabe.
Schon eng gesteckt, das ist schon klar. Für dieses Jahr, habt ihr da irgendwie was Neues, was dazugekommen ist? Wie viel Sampler wird es zum Beispiel geben oder wie werden die ungefähr aussehen? Ist da schon was abzusehen oder wann fängt er jetzt überhaupt offiziell an? Wann können jetzt die Bands, die jetzt schon in den Startlöchern stehen und schon mit den Hufen scharren, wann können die ihr Zeugs einfach euch zuschicken?
Ja, das waren eigentlich 3 Dinge auf einmal.
Deshalb,
mal machen. Also die Bewerbungsfrist beginnt am 23. Januar und geht bis zum 13. Februar. Das heißt, sie hat, wenn diese Sendung läuft, schon begonnen. Von dem Sampler werden wir diesmal 3000 wahrscheinlich produzieren. Die Zahl kann sich eventuell noch erhöhen. Das heißt, dass wir jedes Jahr ein bisschen die Auflage gesteigert haben. Also wir haben mit 1000 angefangen und hinterher gemerkt, dass das viel zu wenig war. Also die waren innerhalb von 3-4 Tagen, waren die einfach alle weg. Letztes Mal hatten wir 2000, da hat es dann ungefähr eine Woche gedauert und diesmal machen wir halt 3000.
Und wird es dann den Sampler auch wieder zum Download geben oder wie wird das Ganze?
Natürlich. Also der Sampler wird erstmal so verteilt, dann stellen wir die Titel der Bands erstmal online, die dann an dem Abend auch live spielen werden bei dem Konzert und dann nach und nach, ist auch ziemlich viel zu tun, werden wir dann halt den kompletten Sampler auch online stellen.
Dieses Mal, das kann man noch dazu sagen, als Besonderheit wird es nicht nur das Abschlusskonzert im Rahmen der AStA Erstsemesterparty geben in Marburg, sondern auch ein Konzert, das haben wir vielleicht auch schon gesagt, im Rahmen der Republika in Berlin. Also es wird für die Bands nochmal interessanter, sich zu bewerben.
Also das heißt einmal Konzert in der Nähe von Marburg und einmal Konzert in Berlin. Das heißt also deutschlandweit entsprechend vertreten.
Ja. Ja, wir hatten beim letzten Mal auch schon eine Einsendung aus Österreich. Ne? Also wenn wir das Zentrum für Hochschulentwicklung wären, dann würden wir jetzt behaupten, unser Wettbewerb ist international, wie die es mit ihrem Hochschulranking machen. Jetzt nachdem die Schweiz gerade abgesprungen ist. Aber wir sind nicht das CHE, deswegen...
Also ihr wollt das schon deutschlandmäßig beziehungsweise deutschsprachig das Ganze halten oder sind auch Einsendungen von international gern gesehen?
Wir müssen im Moment im deutschsprachigen Raum oder in Deutschland bleiben, weil uns sonst einfach die Mittel fehlen, die Bands einzufliegen oder so. Das können wir nicht leisten. Das Geld ist einfach nicht da. Da müssten die Bands dann selber das Geld und die Lust mitbringen. Aber das kann man nicht verlangen. Also soweit sind wir leider noch nicht. Wir machen das erstmal bundesweit.
Da gibt es auch noch quasi eine rechtliche Geschichte. Ne? Also bei unserem Wettbewerb, da steigen wir jetzt quasi schon so ein bisschen in die Creative Commons Geschichte ein. Diese Lizenzen müssen irgendwie an das Rechtssystem, in dem die Leute sich bewerben, halt gültig sein. Und es ist halt fraglich, inwieweit das sinnvoll ist, wenn sich jemand aus, sagen wir mal, Finnland, wenn der ein Stück unter eine Creative Commons Lizenz Deutschland stellt, ist halt irgendwie noch nicht so raus. Und die Idee hinter diesem Wettbewerb ist ja vor allen Dingen auch diese Creative Commons Lizenzen hier in Deutschland, also im deutschen Rechtsraum, in dem wir quasi leben, bekannter zu machen.
Ja, wunderbar. Haben wir einen guten Überblick, ne?
Schon ziemlich eng verbandelt mit dem Urheberrecht, deswegen.
Gut. Ich würde sagen, machen wir wieder ein bisschen Musik. Was sagt ihr? Ja. Da habe ich jetzt hier auf meiner Liste von BST Alienate Me. Könnte das
etwas
was sagen?
Elektronisches.
Etwas Elektronisches.
Ja, genau. Also insgesamt wird man merken, dass die Musik, die hier läuft, auch wenn man sich die Sampler runterlädt, ziemlich bandlastig ist. Ne? Das, also wir wollen hier auch mal so ein bisschen mit dem Gerücht aufräumen, dass freie Musik immer nur elektronisch ist. Jetzt haben wir aber einen elektronischen Titel.
Damit wir da beim Thema bleiben.
Thank you.
Jetzt ist natürlich die entscheidende Frage, was ist eigentlich freie Musik? Wie wird Musik frei und wie komme ich an freie Musik?
Tja, das sind direkt viele Fragen. Freie Musik ist Musik, die unter einer bestimmten Lizenz steht, in unserem Fall die Creative Commons Lizenz, Some Rights Reserved. Ihr kennt vielleicht alle diesen Spruch, der dann drunter steht, All Rights Reserved. Hier haben wir es mit einem Gegenstück zu diesem Modell zu tun. Es steht drauf, Some Rights Reserved. Also freie Musik ist in dem Sinne hier, in dem Zusammenhang, Musik, die man sich frei runterladen darf. Das heißt, man begeht kein Verbrechen, wenn man sich diese Musik beschafft, sondern die Urheber haben das gezielt so gewollt. Man darf diese Musik runterladen, man darf je nach Lizenz vielleicht auch noch andere Dinge damit tun, vielleicht es samplen, in anderen Stücken weiterverwenden oder so.
Und weiterverteilen vor allen Dingen.
Ja. Und eine Besonderheit, die da anzusprechen ist, ist eben, dass wir hier in Deutschland, wir haben das Urheberrecht, was nicht zu verwechseln ist mit dem Copyright aus dem angloamerikanischen Raum. Das Urheberrecht, das hat man, wenn man etwas produziert, ein Stück macht, einen Text schreibt, für Software gilt es auch, und man kann es nicht wieder verlieren. Es bleibt bei einem das ganze Leben lang. Das Copyright sieht etwas anders aus. Das Copyright kommt aus dem Verlagswesen, also es geht um das Recht, damals Texte zu drucken und zu verlegen. Also daher auch Copyright.
Ja, da hört man schon an den Namen, dass quasi die Tradition eine ganz andere ist. Also das Urheberrecht, was wir in Deutschland haben, das geht so ein bisschen auf die Französische Revolution zurück. So ein Ansatz, dass wenn man etwas Kreatives schafft, dass einem das dann als natürliche Person gehört. Und egal, wie man das auch immer dreht, man ist immer die Person gewesen, die dieses Werk geschaffen hat. Deswegen ist das quasi nicht von einer Person abzutrennen. Man kann das nicht verlieren oder abgeben, oder selbst wenn man es wollte. Beim Copyright, das sagt der Name schon, geht es halt wirklich um ein Verwertungsrecht, um das Kopierrecht. Das ist halt sozusagen eine andere Philosophie, die dahinter steht.
Und bei den Creative Commons Lizenzen gebe ich also einen Teil meiner Rechte frei und erlaube anderen, dass sie meine Werke hören, weiterverbreiten und auch verändern dürfen.
Ja, also um Musik unter diese Lizenz zu stellen, muss man erstmal das Recht haben. Das heißt, das wurde auch schon angesprochen, man darf eben nicht Mitglied bei der GEMA sein, denn wenn man das ist, dann hat man seine Rechte im Prinzip schon abgegeben an die GEMA, die auch eine Verwertungsgesellschaft ist, die dann halt sich um die Verteilung der Tantiemen kümmert.
Das heißt also, wenn ich nicht bei der GEMA bin, ein Musiker bin oder auch Fotograf, weil das gilt ja auch allgemein, muss man ja auch mal dazu sagen, es gilt
oder
ja eigentlich für alle.
Oder Dichter oder zum Beispiel auch ganz wichtig Wissenschaftler, ne, da ist das ja auch ein ganz wichtiges Thema, hinterher mit den Arbeiten passiert.
Dann kann ich also meine Werke abgeben und wenn ich mir jetzt hier zum Beispiel auf der Homepage oder also auch auf dem CD-Cover das Ganze anschaue, dann hat man immer so schöne Symbole, was für Möglichkeiten es bei der Creative Commons Lizenz, die man dann also als Künstler vergibt, nur mal vorrätig sind. Also unter anderem Namensnennung, keine kommerzielle Nutzung, keine Bearbeitung und die Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Was verbirgt sich da jetzt im Genauen dahinter?
Ja, im Prinzip ist das Creative Commons Modell so eine Art Baukasten. Also als Urheber kann ich mir oder Urheberin kann ich mir ausdenken, welche speziellen Rechte ich den Leuten geben möchte, mit meinem Werk irgendwie umzugehen. Was halt, wie eben gerade vielleicht schon angeklungen ist, aufgrund der Tradition als Natur gegeben, halt nicht zu verhindern ist, ist, dass man sagen muss, von wem ein Werk geschaffen wurde. Das ist die Lizenzbedingung Namensnennung. Also jedes Werk, was unter einer Creative Commons Lizenz steht, steht automatisch unter der Lizenzbedingung Namensnennung, wenn man das verwenden möchte.
Das ist dieses kleine Beisymbol, oder?
Ja, genau. Keine kommerzielle Nutzung ist eine Einschränkung, die man machen kann, wenn man verhindern möchte, dass das eigene Werk, ohne dass man gefragt wird, im kommerziellen Kontext benutzt wird. Also bei einem Musikstück ganz konkret zum Beispiel, wenn ich ein Musikstück so ins Netz stelle und einfach sage, macht damit, was ihr wollt, dann könnte Sony ankommen, sich das Stück krallen, auf eine CD pressen und verkaufen. Wenn ich aber in der Lizenz sage, keine kommerzielle Nutzung, dann muss Sony wenigstens nochmal fragen und dann kann ich Nein sagen.
Das heißt aber auch für den Künstler, dass das eine Möglichkeit sein könnte, wie er also auch kommerziell auf zum Beispiel irgendeinen Sampler von irgendeiner produzierenden Gesellschaft, muss ja jetzt nicht Sony sein, es gibt ja noch Ariola und wie sie alle heißen.
Gibt es sie noch?
Ja, wir nehmen mal an, dass es sie alle noch gibt. Auf jeden Fall können also auf diesen CDs also auch Creative Commons lizenzierte Musik drauf sein.
Also auch wenn man so ein Stück von sich, wenn man das Recht hat, unter diese Lizenz stellt und zum Beispiel ins Internet zum Download freigibt, dann hat man nachher immer noch das Recht, Verträge zu machen und auch Geld damit zu verdienen.
Also man gibt nicht sein eigenes Recht damit auf, die Inhalte kommerziell zu nutzen, wenn man sagt, keine kommerzielle Nutzung. Das ist sozusagen nur so eine Schranke. Ich finde das auch ganz sinnvoll. Da gibt es noch so ein bisschen Diskussionsbedarf in der Community sozusagen, die sich auch gerade erst bildet. Das Creative Commons Projekt ist erst so 4-5 Jahre alt. Und da gibt es sozusagen noch gar keine richtige Tradition, wie das bei freier Software der Fall ist. Ne? Das haben vielleicht einige Hörerinnen schon mal irgendwie gehört und benutzt, freie Software. Da gibt es eine Definition, die sich auch durchgesetzt hat, was da unter freier zu verstehen ist, dass es bei Musik und bei Film und bei Texten und Fotos und so weiter eben noch nicht raus, was für Freiheiten nötig sind und sinnvoll sind für die Kultur als solche, dass es da eine Fortentwicklung gibt.
Da kommen dann Fragen dazu, wie wenn dieses Stück halt von jemand anderem auf einer Webseite angeboten wird, auch der halt noch Werbung auf der Seite hat, ist es dann kommerziell oder ist es nicht kommerziell? Und die Diskussionen, die sind noch nicht zu Ende gegangen.
Deshalb gibt es ja auch, glaube ich, auch diese Unterscheidung. Man sieht das dann immer schön an den Logos, die Creative Commons dann hinter die entsprechenden Werke stellt. Das heißt, man kann also dann auch wirklich einschränken, es kann kommerziell genutzt werden oder es soll nicht kommerziell genutzt werden, es darf bearbeitet werden oder es darf halt entsprechend nicht irgendwie weiter bearbeitet werden und in eigenen Werken mitverwendet werden.
Und wenn ich jetzt mir ein Stück aus dem Internet runtergeladen habe, das unter einer Share-Like-Lizenz ist, dann darf ich das weiterverwenden, aber ich muss das neu geschaffene Stück auch wieder unter dieselbe Lizenz stellen.
Genau, also man sieht es schon ein bisschen an diesem Logo, das ist ein Kreis mit so einem umgedrehten C drin oder auch ein bisschen wie eine Schlange, die sich in den Schwanz beißt. Share alike heißt Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Das ist vielleicht so ein bisschen das Gegenstück zu der GNU-GPL-Lizenz.
Das heißt, die Musik, die frei ist, bleibt auch frei.
Genau.
Also auch wenn sie verändert wurde, ne? Also mit dieser Weitergabe unter gleichen Bedingungen Lizenz sage ich sozusagen, ihr könnt mein Musikstück nehmen, ihr dürft es verändern, ihr dürft es samplen. Auf der Magnatune-Seite habe ich gelesen, man kann es auch covern. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das nach dem deutschen Urheberrecht auch so gesehen wird. Auf jeden Fall darf man das Werk halt verändern. Wenn man diese Veränderung dann aber wieder veröffentlichen will, wozu man das Recht hat, muss man genau die gleiche Lizenz wieder nehmen. Das heißt, dass auch diese veränderte oder vielleicht sogar verbesserte Version wieder frei ist.
Und wenn ich jetzt als Urheber gar nicht möchte, dass meine Werke verändert oder nochmal neu aufgelegt werden, dann wähle ich die Lizenz, dass es genauso bleiben muss, wie es jetzt ist.
Genau, da kann man halt einschränken, dass das Werk zwar frei kopiert werden darf und es darf frei verteilt werden und so weiter, aber man kann sagen, verändern dürft ihr es aber nicht. Das heißt zum Beispiel auch bei Texten, dass man sie dann nicht kürzen darf.
Die passende Lizenz heißt dann ND für No Derivatives.
Jetzt ist es vielleicht für die Bands, die sich bewerben wollen, interessant, wie sie eigentlich rauskriegen, welche Lizenzen zusammenpassen und welche eben nicht zusammenpassen.
Also praktisch die Zusammenstellung der Lizenzen, was man alles erlauben kann oder sperren kann, genau.
Ja, also es ist sowieso mal ganz angebracht, vielleicht die Webadresse zu nennen, wo sich Leute über das Creative Commons Projekt ein bisschen weiter informieren können. Das findet ihr unter creativecommons.org im Netz. Ich glaube, die Seite wird dann auch automatisch auf Deutsch angezeigt.
Nee, man muss dann, es gibt auch noch die de.creativecommons.org, das ist dann halt direkt die deutsche Version.
Oder einfach den Link auf der musiccontest.org-Seite anwählen.
Genau.
Worüber wir jetzt hier sprechen, sind im Wesentlichen die Lizenzen in der Version 2.0, die halt auch an den deutschen Sprachraum schon angepasst sind. Dafür gibt es das IFROS, das ist das Institut für Rechtsfragen für freie und Open Source Software. Da sitzen halt ein paar Juristen. Wir sind keine Anwälte, wir sind keine Juristen, aber da gibt's welche, die halt dann die Lizenzen anpassen an den deutschen Sprachraum, sodass wir halt auch eine gewisse Sicherheit haben und darauf zurückgreifen können. Das Lizenzmodell wird wahrscheinlich sich noch weiterentwickeln. Es gibt schon die Version 2.5 und es wird bestimmt noch weitergehen. Wir haben letzten Monat Lawrence Lessig bei einem Vortrag gesehen in Berlin und der hat da zum Beispiel vorgestellt, dass da noch anderes im Gange ist, also noch zusätzliche Lizenzen, die da irgendwie mit eingeflochten werden. Also das Ganze ist noch variabel und da wird sich noch was tun.
Vielleicht sollten wir den Namen Lawrence Lessig mal kurz erklären. Ja. Lawrence Lessig ist Juraprofessor an der Stanford University und sein Name fällt in diesem Zusammenhang, weil er sich das Creative Commons Projekt ausgedacht hat vor ein paar Jahren und diese Lizenzen entworfen hat. Als Antwort auf seine Erkenntnis, dass das derzeitige Copyright, wie es in Amerika gehandhabt wird, einfach nicht mit dem digitalen Zeitalter vereinbar ist. Ne? Denn darum geht's ja in Zentralen eigentlich. Vor ein paar Jahren gab es diesen Napster-Schock für die Musikindustrie. Das war sozusagen, das ist ja eingeschlagen wie eine Bombe. Da haben sich Leute plötzlich zu Hunderttausenden Musik übers Internet getauscht und die Musikindustrie konnte nur daneben stehen und zugucken. Das war für die sicherlich eine ziemlich harte Zeit. Man muss ihnen aber auch sagen, dass sie so ein bisschen die technische Entwicklung total verpennt haben. Und wie sie darauf jetzt antworten, ist halt zu fordern, technische Beschränkungen, Kopierschutz auf CDs und das Urheberrecht verschärfen. Rootkit. Und ja, wenn du nur einen Titel irgendwie dir von einem Freund kopierst, dann bist du schon Raubkopierer und gehörst ins Gefängnis.
In Deutschland sind ungefähr 20.000 Leute da verklagt worden oder haben Briefe in der Post gehabt mit Drohungen von Anwälten und so. Also das ist schon so eine Sache.
Ja, und also unsere Auffassung ist das irgendwie nicht der richtige Weg, damit umzugehen, wenn da irgendwie so eine neue Kulturtechnik wie das Internet plötzlich auftaucht und wir Möglichkeiten haben, ohne großartige Kosten solche Inhalte zu tauschen, dann finde ich, sollte sich auch die Musikindustrie vielleicht mal überlegen, ob sie ihr Geschäftsmodell nicht vielleicht überdenkt.
Das heißt, das Modell, das Lessing entwickelt hat und das auch immer weiterentwickelt wird, setzt dem Copyright ein Copyleft entgegen. Das heißt, ich erlaube das, die Weitergabe der Inhalte.
Ja, wobei das noch nicht direkt Copyleft ist. Also Copyleft ist eine Form der Creative Commons Lizenzen. Nämlich, wenn die kommerzielle Nutzung erlaubt ist und die Share-Alike-Bedingung gilt. Also das heißt, dass Veränderungen wieder unter die gleiche Lizenz gestellt werden müssen. Dann wäre das sozusagen eine echte Copyleft-Lizenz, wie auch bei freier Software. Aber wie gesagt, da ist die Diskussion auch am Laufen. Ne? Das finde ich auch sehr sympathisch an diesem Projekt von Lessig, dass er halt nicht sich hinstellt und sagt, ihr müsst jetzt mit der Musik so und so umgehen, sondern quasi den Künstlern Raum lässt zur Diskussion. Er bietet quasi diesen Bausatz an Lizenzen an und sagt, so, guckt mal, wie das läuft und in ein paar Jahren wissen wir dann wahrscheinlich, welches Lizenzmodell sich durchsetzt oder was sinnvoll ist und was nicht. Also zu dieser Einschränkung, wo es viel Kritik für gibt, die kommerzielle Nutzung auszuschließen, würde ich sagen, gerade im Musikbereich, die Musikindustrie ist einfach noch nicht reif dafür, dieses Recht zu bekommen. Die würde das, glaube ich, einfach, die würde neue Künstler einfach blutleer saugen, wenn sie einfach frei damit Geld verdienen könnten.
Das heißt, diese Lizenzen bieten sich vor allem für Bands an und für Musikerinnen, die nicht möchten, dass ihre Zuhörer oder ihre Fans Raubkopierer werden und sich strafbar machen, wenn sie die Musik tauschen und an Freunde weitergeben, sondern das ist vor allem für Bands, die möchten, dass sie selber gute Musik machen und dass die Fans sich auch daran begeistern können.
Ich würde sagen, dass die Creative Commons Lizenzen besonders gut geeignet sind für Bands, die im Hier und Jetzt leben und nicht irgendwie so Dinosaurier-like irgendwelche alten Geschäftsmodelle noch weiter verfolgen wollen. Also ich sehe das ganze Projekt jetzt nicht unbedingt als Kampfansage gegen die Musikindustrie, ne? Aber es wird sich, denke ich, langfristig einfach zeigen, welcher Ansatz der überdauerndere ist.
Ne? Für mich ist eine tolle Komponente an der Sache, dass man dadurch anderen Menschen, anderen Künstlern auch seine eigenen Sachen zur Verfügung stellt und sagt, hier, macht ihr was draus, macht es besser. Weil das ist in dem alten System quasi nicht vorgekommen. Da durfte man das nicht.
Ja, da kann ich ja vielleicht nochmal sozusagen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich mache nämlich auch Musik. Und wir haben mit meiner Band Angstalt einen Titel, da haben wir jahrelang drum rumgearbeitet und ein Drama von Else Lasker Schüler so ein bisschen bearbeitet. Das sind 12 Minuten Musik und da sind sowohl Texte von Else Lasker Schüler drin, als auch eigene Texte. Und die Rechtsabteilung des Suhrkamp Verlags, der halt die Rechte von den Texten von Else Lasker Schüler innehat, hat uns mitgeteilt, dass sie nicht möchten, dass Texte von Else Lasker Schüler mit anderen Texten kollagiert werden und deswegen dürfen wir dieses Stück nicht veröffentlichen. Also da sieht man schon das Urheberrecht, das ja eigentlich dazu da ist, die Allgemeinheit mit Werken zu versorgen und auch dafür zu sorgen, dass sich Kultur irgendwie weiterentwickelt und dass, wie das bei Kultur immer so ist, neue Werke auf der Basis früherer Werke entstehen, dass dieses Recht auch benutzt werden kann, um gezielt das Erscheinen oder das Entstehen neuer Werke zu sabotieren. Und das finde ich, also ich weiß nicht, meiner Meinung nach der falsche Weg.
Das heißt, eigentlich kann man sagen, durch die Creative Commons Lizenzen, vor allem auch im Musikbereich, setzt sich sozusagen die Freiheitsbewegung der Musik weiter fort.
Ja, nicht nur Musik, also Kultur insgesamt, ne? Es geht halt um
Wissenschaft.
Wissenschaft ist ja auch ein Teil der
kulturelle Inhalte. Also geht mal auf flickr.com und ihr findet Massen von Bildern, die halt auch teilweise unter Creative Commons Lizenzen gestellt sind, und man kann dann halt eben ganz toll diese Sachen benutzen für eigene Werke. So, wenn ihr zum Beispiel die Cover von den Samplern, die wir herausgegeben haben, wenn ihr euch die anguckt, da sind Bilder drauf oder sind benutzt worden und verändert und so weiter, die halt eben von da stammen, und wir schreiben dann eben mit drauf, woher es ist. Und man hat dann eben einfach die Sicherheit, ja, ich darf das, ich kann das jetzt machen, und das ist eine wirklich großartige Sache.
Genau. Ja, wunderbar. Dann war wieder Zeit für Musik, was?
Ja, was wollen wir denn jetzt spielen? Wir haben, glaube ich, eben was ausgemacht.
Ja, ich glaube, wir hören Groon.
Perfectly.
Das Stück Perfectly. Ein bisschen experimenteller.
Thank you.
So, und da sind wir wieder. Auf was, auf das ich eben noch mal hinweisen wollte, weil ich es ja gerade so schön vor mir liegen habe. Das sind nämlich auch einige Erfolgsprojekte, die ja natürlich auch unter der Creative Commons laufen oder gelaufen sind. Zum einen ist das das sogenannte BBC-Archiv. Das heißt, das Filmarchiv der BBC ist unter der Creative Commons gestellt oder soll gestellt werden. Das ist das sogenannte Creative-Archiv. Unter creativearchiv.bbc.co.uk. Das wird natürlich alles nachher in einer Linkliste auch noch zu finden sein, aber damit man das schon mal so weiß. Und ich glaube, da gibt es noch ein anderes Projekt. Der Christoph hat da, glaube ich, noch was zu.
Ja, also Flickr habe ich eben schon erwähnt. Außerdem gibt es noch archive.org. Das ist das Internetarchiv schlechthin. Da findet ihr nicht nur Sachen unter Creative Commons Lizenz, sondern auch Public Domain Sachen, also Sachen, die für die das Copyright quasi schon abgelaufen ist, die jetzt frei zur Verfügung stehen. Und das ist wirklich eine unerschöpfliche Fundquelle. Also da gibt es Filme, Musik, Liveaufnahmen. Alles Mögliche.
Außerdem gibt es bei Google inzwischen auch die Möglichkeit, gezielt nach Creative Commons Inhalten zu suchen.
Bei Yahoo auch. Das ist so eine Metadatensuche, also wo dann auch Maschinen die zugeordneten Lizenzen lesen können und man kann dann eben auch ganz gezielt suchen, was kann ich nachher auch kommerziell verwenden und so weiter.
Ja, und das gibt nicht nur diese Projekte. Also Lawrence Lessig hat jetzt auf dem 23C3, auf dem Chaos Communication Kongress in Berlin vom Chaos Computer Club einen Vortrag gehalten über das Lizenzprojekt und da mal eine Statistik veröffentlicht, dass in Ende letzten Jahres, ich weiß nicht wie viel, 150 Millionen Titel oder sowas auf die Creative Commons Lizenzen verwiesen haben. Also es gibt unglaublich viel Material schon, was unter diesen Lizenzen steht. Es ist bloß noch nicht so richtig ins Bewusstsein gesickert und deswegen machen wir halt diesen Wettbewerb, um halt viele Leute, die halt diese Inhalte, ich mag das Wort eigentlich nicht, diese Werke halt produzieren, sich ausdenken und aufnehmen und so weiter, dass die halt wissen müssen, dass es das gibt, damit sie die Alternative halt wahrnehmen können. Genau. Ach so, genau. Was ich noch erwähnen wollte, gerade im Bereich Musik, es gibt eine Reihe von Netlabels, also sozusagen neue Plattenfirmen. Die Zukunft der Musikindustrie, könnte man sagen, im Internet, kann man halt ganz schnell aufmachen und einfach sagen, ich bin jetzt ein Netlabel. Es gibt ein paar, die sich halt auch auf Creative Commons Inhalte spezialisiert haben. Also spontan fallen mir da magnatune.com, glaube ich, ein. Das ist schon ein ziemlich großes Label und dyinggirafferecordings.com aus den Niederlanden.
Wird es auch alles nachher in der Linkliste geben.
Ja, nicht zuletzt kann man auch nochmal nachgucken auf der Creative Commons Org Seite, da sind auch viele Sachen verlinkt, die haben auch eine eigene Abteilung, die heißt Mixter, wo halt Sachen zum Mixen speziell auch abgeladen wurden von Leuten, so von wegen die ganzen Stücke in einzelnen Spuren, in einzelnen Abschnitten, sodass man dann selber auch aufgefordert wurde, hier, misch das mal neu zusammen und lad es wieder hoch und dann machen, die haben da auch einen Wettbewerb draus gemacht.
Ja, würde ich sagen, wir tun mal die Geschwindigkeit der Musik ein bisschen steigern. Wir haben jetzt mal zwei Stücke am Stück, die ein bisschen, ja, ich würde mal sagen, härter zur Sache gehen. Was haben wir denn da?
Ja, jetzt kommen wir erstmal aus Hamburg, Workers Etiquette Manual mit dem Titel Childhood Remains und danach Remedy mit Look for the Future.
Es wird laut. We'll be right back.
was nothing to worry about. I was playing with the neighbor kids to spend my day. My mind was free from sorrows and doubt. Growing up was easy, cause you do what people say. Now that I'm grown, and I want answers, it asks for decisions that I cannot make.
Ein Projekt, das wir eben noch vergessen haben, das können wir jetzt vielleicht gerade nochmal erwähnen. Und zwar hat der Chaos Computer Club Regensburg auch eine CD rausgebracht, einen Sampler, den man auch frei runterladen kann. Steht auch alles unter Creative Commons Lizenzen. Das Ganze heißt Pimp My Rights Volume 1. Boycott Music Industry ist der Untertitel. Und ja, da hört man doch auch schon raus, worum es geht. Ihr könnt euch das ja gerne bei denen mal angucken und runterladen unter http://www.ccc-r.de/boycott.
Ja, das ist ein Link, der definitiv in der Linkliste auftauchen muss.
Ja, aber da können wir jetzt vielleicht nochmal zusammenfassen, worum es jetzt beim Open Music Contest 3, also dem Open Music Contest 2007 geht.
Genau, so Urheberrecht und Lizenzen und so, das ist alles verdammt kompliziert und trocken und so. Wichtig ist ja Spaß an der Musik, ne? Also wie läuft das Ganze ab chronologisch? Wir haben eine Bewerbungsphase, auf der sich halt, wenn du Musik machst, du einfach auf die Homepage gehen kannst. Da gibt's dann so ein Online-Formular und da sagst du, hallo, ich spiele in Band XY und ich möchte mit folgenden drei Titeln teilnehmen. Die laden wir uns dann runter. Und du sollst natürlich auch noch erwähnen, unter welcher Creative Commons Lizenz diese Titel stehen. Dafür gibt's dann so einen Auswahlteil. Diese Titel laden wir uns runter. Dann machen wir CDs. Diese CDs gehen an die Jury. Die Jury weiß nicht, wie deine Band heißt oder wie der Titel heißt oder wo du herkommst oder wie deine Homepage aussieht, sondern die Jury bekommt nur die nackte Musik sozusagen. Hört sich das dann eine Woche lang an, gibt dann ein Votum ab. Das Ganze läuft dann über so eine Mailingliste, da muss sich dann die Jury einig werden, welche Titel denn jetzt auf den Sampler sollen und welche Bands wir dann einladen. Wir können, wie vorhin schon erwähnt, leider nicht alle einladen, aber so 5, 6 Bands sind dann eigentlich immer dabei. Das letzte Mal war das sehr unterhaltsam, weil schon die erste Band mit 13 Personen, German INC, die wir vorhin gehört haben, mit dem Titel Propaganda, schon fast den Etat gesprengt hätten.
Das war auch so Big Band Charakter. Wir haben ja ein Stück gespielt, da hört man auch durch, wie viele Instrumente da am Start sind.
Ja, also die Konzerte sind auf jeden Fall sehr geil. Da wollt ihr spielen. Ja, und es ist ja nicht nur so, dass wir da ein Konzert haben, wo halt Leute hinkommen, sondern ihr seid dann auch noch Support für coole Headliner, ne? Wir hatten bis jetzt schon die Sterne beim ersten Open Music Contest und letztes Mal Hunterm Strand und Afrop, die ihr supporten konntet. Der Headliner für dieses Jahr ist noch geheim.
Und was passiert dann, wenn sich die Jury jetzt die CD angehört hat und
sich
das ausgesucht hat? Das sind dann mehrere. Unter anderem haben wir, glaube ich, ja auch vom Chaos Computer Club wird ja auch ein Jurymitglied gestellt. Und ich denke mal, auch einige andere Organisationen stellen da auch die Jurymitglieder.
Genau, also die Jury ist sehr bunt gemischt zusammengesetzt. Wir finden es jetzt auch nicht so wichtig, dass in der Jury Leute sitzen, die jetzt professionell im Musikbusiness tätig sind, weil da ja, wenn die sagen, oh, das gefällt den Leuten, ist das vielleicht irgendwie nicht so aussagekräftig. Uns ist wichtig, dass die Leute, die in der Jury sitzen, selbst gerne Musik hören. Also, dass das wirklich Leute sind, die mit Musik was anfangen können, die Musik mögen. Und wir vertrauen dann sozusagen diesem Urteil, dass die sagen, jo, den Titel, den fand ich so gut, der muss unbedingt auf den Sampler.
Und wann wird das dann so ungefähr dann bekannt gegeben?
Das wird, gute Frage.
Ich schätze so im Vorfeld der Aster erst die Party, ganz bestimmt sogar. Wir werden dann den Sampler produziert haben und auch zum Verteilen rausgeben. Und dann findet ihr auch auf unserer Homepage, ich sag's nochmal, openmusiccontest.org, findet ihr dann die Neuigkeiten dazu, vielleicht schon die Musik und so weiter.
Also es kann auf jeden Fall nicht schaden, für alle, die sich interessieren. Auf der Seite gibt's einen Link auf Newsletter, wo man sich eintragen kann. Und da werden wir dann halt zu gegebener Zeit, wenn zum Beispiel dann wir herausrücken, wer denn nun der Headliner ist dieses Jahr, dann schicken wir das halt über diesen Newsletter. Da muss man nicht ständig auf der Seite nachsehen, ob es was Neues gibt.
An der Stelle noch ein kleiner Aufruf. Wir wollen dieses Projekt ein bisschen internationalisieren. Wenigstens die Informationen wollen wir internationalisieren. Also wer von euch andere Sprachen gut beherrscht, kann uns auch gerne eine Übersetzung von der einen oder anderen Seite schicken, sodass wir die damit reintun können. Dafür gibt es dann auch noch eine Mailingliste, aber meldet euch einfach und dann wird uns allen geholfen.
Und wir fänden es übrigens auch ziemlich cool, wenn jemand diese Idee kopiert. Also nicht nur die Musik ist frei, sondern auch die Idee dieses Contests natürlich. Also wir wollen jetzt nicht irgendwie sagen, das ist aber unser Wettbewerb und wenn ihr sowas Ähnliches macht, dann wollen wir das nicht, ganz im Gegenteil. Also wir rufen alle möglichen Leute auf, macht das auch oder fragt uns zumindest, ob ihr nicht irgendwie mitmachen wollt, ob, wenn ihr zum Beispiel eine große Konzertveranstaltung habt und noch interessante Bands sucht, dann könnt ihr euch gerne anschließen, einfach sagen, jo, wir machen da mit und bekommt dann richtig gute, frische, echte, ehrliche, freie Musik.
Und natürlich, wenn ihr wollt, auch unsere Hilfe.
Ja, selbstverständlich. Also wir machen das ja jetzt zum dritten Mal. Teilweise ist es sehr unterhaltsam, was passiert. Es ist auch viel Stress. Also wenn ich daran denke, zum Beispiel, als wir den ersten Sampler produzierend haben und dann dachten, so prima, jetzt gehen wir das ins Presswerk und dann nächste Woche ist das fertig. Und dann die Antwort vom Presswerk bekam, ja, jetzt ist ja alles da, Artwork und so weiter, das Master ist hier, jetzt warten wir mal auf die GEMA-Freigabe. Schlucken, Moment, GEMA? Keine GEMA, also das ist doch alles GEMA-freie Musik, was wir hier haben. Die Bands müssen halt, wenn sie sich bewerben, schon sagen, dass sie nicht bei der GEMA sind.
Und dann kam das böse Erwachen, denn schon wenn man versucht, bei der GEMA anzurufen, hat man ein Problem.
Eine endlos lange Warteschleife, aus der man nie wieder hervorzukommen scheint.
Also ungelogen, wir haben mindestens eine halbe Stunde in dieser Pausenmusik gesessen, das war wirklich so richtig Fahrstuhlfeeling.
Die entscheidende Frage ist natürlich, ob diese Musik auch frei ist.
Na, also mich interessiert das ehrlich gesagt nicht, weil ich sie nicht gut fand. Aber das ist schon ein grundlegendes Problem, was wir auch sehr interessant fanden. Dass egal, was auch immer man in Deutschland an Musik-CDs produzieren will, die GEMA muss ihr Ja-Wort geben. Also wir mussten dann in so einem Online-Formular ganz genau jeden einzelnen Titel angeben, die Band, und die wollten wissen, wer in dieser Band Musik macht, damit die das mit ihrer Datenbank abgleichen können und rausfinden können, sind die nicht vielleicht doch bei uns gemeldet? Ne? Denn bei der GEMA meldet man nicht einzelne Titel an, sondern bei der GEMA wird man Mitglied, wie in so einem Verein. Und wenn man GEMA-Mitglied ist, dann sind automatisch alle Titel, für die man als Urheber verantwortlich sind, GEMA-pflichtig. Und das müssen wir halt ausschließen.
Das ist ja der Vorteil von der Creative Commons Lizenz. Das heißt, wir werden später einfach die Sampler in Händen halten oder können sie downloaden und haben einfach Spaß damit.
Genau.
Ganz genau.
Ja, ich denke, das ist ein wunderbares Schlusswort für jetzt und für hier. Also nochmal der Aufruf, meldet euch da, wenn ihr Band seid oder natürlich auch Einzelkünstler, wenn ihr Musik macht, und nehmt einfach an dem Contest teil und ihr werdet einfach ein bisschen bekannter.
Und wer nicht Musik macht, der ist natürlich auch aufgerufen, auf die Seite zu gehen und sich die Musik runterzuladen und anzuhören und weiter zu verbreiten.
Auf alle Fälle. Ich würde sagen, die Leute jetzt hier mir gegenüber, die tun sich mal verabschieden.
Ja, herzlichen Dank. Es hat Spaß gemacht mit dir.
Wunderbar. Das waren eben gerade der Marcel.
Genau. Hier sagt Mike Tschüss. Und winkt nochmal in die Kamera.
Genau, das Ganze wird hier mal zur Abwechslung aufgenommen.
Ja, und auch Christoph wünscht euch viel Spaß mit all der Musik und all den anderen freien Inhalten, die ihr im Netz findet.
Es tut mir ja leid, dass ich hier irgendwie den Abgang jetzt ein bisschen versaue. Ich muss noch was einwerfen, was Bands vielleicht auch interessant finden. Wir haben nämlich diesmal die volle Medienpackung aufgemacht sozusagen für unseren Contest. Es ist nicht nur Sampler und Runterladen und Live-Spielen, sondern es wird diesmal hoffentlich einen Konzertfilm geben.
Wunderbar.
Auf dem genau. Auch beide Konzerte zu sehen sein werden.
Das heißt, ihr werdet gefilmt, wenn ihr spielt.
Wunderbar.
Ja, schönen guten Abend. Jetzt sind wir wieder live. Hier ist Cera da bei Radio Darmstadt. Und zwar war das gerade eben die Aufzeichnung eines Interviews über den Open Music Contest, der jetzt demnächst stattfindet, von Wanderer. Aufgezeichnet in Meadow. Wo hat er es aufgezeichnet? Ich weiß es auch nicht mehr.
Gießen? Ich kann das auch nicht sagen. Ich glaube Marburg, aber ich bin mir nicht sicher.
Wie immer können natürlich Leute, die besser Bescheid wissen als wir, anrufen und uns neu informieren unter der altbekannten Telefonnummer
06151
87
00
100. Und heute im Studio sind außer mir Lars,
der Maddog,
Chaotica,
Blackwing Angel,
Snafu.
Ja, der Snafu hinter mir.
Und die Anna.
Und noch die Anna.
Genau. Und wir kündigen jetzt einfach mal ganz verspätet unser Mitternachtsspecial an. Viel Spaß.
Blicke voll Zärtlichkeit verführen dich im Rausch der Zeit. Ein flüchtiger Augenblick voller Leidenschaft.
Format C-Doppelpunkt. Ja.
Spielt mit Zauberei, die Lust der Sinne frei. Was hat sie, was ich nicht habe? Sag mir was.
Sag mir was.
Warum wer aus Liebe plötzlich Hass?
Sag mir das.
Wie soll ich denn leben ohne dich?
Ewigkeit, die nie vergeht. Träume, die der Wind verweht. Lass mit Wahnsinn Schmerz das Schicksal in mein Herz.
Format C Doppelpunkt. Ja.
Ja, hallo, hier sind wir wieder. Hier ist wieder Zera da und wir haben hier gerade Chaotica im Studio.
Hallo.
Und Chaotica war am Montag in Mainz. Ja. Chaotica, was hast du am Montag in Mainz gemacht?
Ja, also ich bin auf eine Demonstration gegangen. Das war das war eine Demonstration gegen das Fotofahndungsforschungsprojekt vom BKA. Das wurde von der Antifa und vom Chaos Computer Club Mainz organisiert, soweit ich weiß.
Habe ich dich jetzt richtig verstanden? Die Antifa und der Chaos Computer Club haben eine Fotofahndung organisiert?
Nein, das ist ein Forschungsprojekt vom BKA und die testen dort irgendwie Algorithmen für die Gesichtserkennung aus Videokameras. Da stehen so diverse Kameras und die filmen halt einen im Prinzip, wenn man die Rolltreppe runterfährt oder die eine Treppe runterläuft. Man kann noch ausweichen heute. Aber wenn man sich sieht, was die im Prinzip da planen, sieht man, dass sie im Prinzip das wahrscheinlich flächendeckend machen wollen, weil denen ihr Traum ist es halt, sie haben hier irgendwie eine Datenbank mit Gesichtern und wir können dann dort einfach halt, wenn wir die Videokameras aufstellen, schauen, hier laufen die Leute lang, hier haben wir unsere Gesichterdatenbank und der ist jetzt zu diesem Zeitpunkt dort lang gelaufen. Und die Demonstration ist jetzt eigentlich aus dem Grund entstanden, weil viele Leute halt einfach als weiteren Schritt in den Überwachungsstaat sehen. Und ich denke auch, das ist es.
Wie funktioniert dieses technische System des BKAs halbwegs genau? Hast du das mitgekriegt? Wie erfolgreich ist das? Was für Erkennungsraten haben die?
Darüber weiß man eigentlich gar nicht so viel, weil die nicht sehr viele Informationen herausgeben. Also ich glaube eigentlich nicht, dass es sonderlich gut sein kann, weil die machen im Prinzip nur Frontalaufnahmen bei diesem System. Und wenn man den Kopf ein bisschen neigt, dann ist es eigentlich, glaube ich, nicht, dass es so gut ist. Und bei solchen Systemen ist es ja auch so, wenn man dort niedrige Fehlerraten hat, also 1% oder sowas, bedeutet das, dass das schon bei jedem Hundertsten ein Fehler ist. Und wenn da jetzt an jeden Tag 5000 Leute die Rolltreppe runterfahren, und ich glaube, das ist sogar noch ein bisschen optimistisch gedacht, dann sind das irgendwie 500 an Fehlern und das ist irgendwie eigentlich überhaupt nicht gut. Weil,
das heißt, da werden falsche Leute erkannt.
Ja, aber das ist eigentlich gar nicht mal so schlimm. Man kann dann, wenn man mehrere dieser Systeme hat und halt man davon ausgeht, dass man viele schlechte Daten hat, kann man die ja über Data Mining wieder so zusammenführen, dass man dadurch halt wieder raus wahrscheinlich gute Daten gewinnt. Und deswegen ist es doch nicht so ungefährlich, so in Bezug auf die Datenerfassung, was sie dort planen halt.
Kannst du das in einem kurzen Satz prägnant sagen? Was ist das Gefährliche daran?
Dass man im Prinzip die Position von jedem Einzelnen jederzeit erfassen kann, damit, wenn das flächendeckend gemacht wird.
Der Advocatus Diaboli fügt dann immer ganz gerne an, dass er ja nichts zu verstecken hat, insbesondere, dass niemand, der unbescholten ist, nichts zu verstecken hat. Also haben wir doch eigentlich gar kein Problem damit.
Naja, also das Problem an der ganzen Sache ist halt, diese Systeme gehen halt davon aus, dass man sich normal verhält. Also wenn ich jetzt hier meinen Kapuzenpulli aufziehe, dann funktionieren die Systeme zum Beispiel bei mir nicht mehr. Das bedeutet dann in der Konsequenz, dass ich meinen Kapuzenpulli nicht mehr aufziehen darf. Also daran sieht man halt, also das ist jetzt mal eine Kleinigkeit, wenn man jetzt weiß, dass der Staat immer weiß, wo ich bin, dann überlege ich mir vielleicht tatsächlich, ob ich mal auf eine Demonstration gehe oder mich mit wem auch immer treffe, weil ich weiß, dass hier alles erfasst wird und das ist halt also generell für ein demokratisches System eigentlich nicht tragbar, weil dann wer weiß, was mit den Daten passiert. Das ist ja auch schwierig, das zu kontrollieren.
Die könnten zum Beispiel gespeichert werden, etwas länger zum Beispiel.
Ja, und selbst wenn die jetzt sagen, die werden nur für, was weiß ich, 48 Stunden gespeichert, niemand weiß, ob die irgendwann an irgendeiner Stelle des Systems kopiert werden. Das kann niemand kontrollieren eigentlich.
Was wäre denn so der größte mögliche Missbrauch, den du dir vorstellen kannst?
Man könnte damit jetzt, wenn man das mit den Systemen, also wenn man jetzt einfach die kompletten Passdaten zusammennimmt und Bildern, da könnte man jetzt zum Beispiel herausfinden, wer war wann zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Stadt, wenn es jetzt zum Beispiel irgendwelche Demonstrationen gab oder sowas und kann halt die Leute erfassen und dann halt, ich denke auch generell, das ist ein sehr schleichender Prozess.
Du warst jetzt auf einer Demonstration, die von der Antifa und vom CCC organisiert worden ist. Was für Leute waren da und wie viele waren das? Wie lief diese Demonstration ab?
Also wir waren dort und also am Anfang haben wir halt dort einen Stand aufgebaut. Dann wurde halt, also ich habe das ja alles aufgezeichnet, dann wurde halt das Ganze von dem einen von der Roten Hilfe halt kommentiert, der ist halt diese Datenschutzabteilung von denen. Und der hat dann halt dort halt im Prinzip die Gefahren von Videoüberwachung seiner Meinung nach dargestellt. Wie das ablief, viele Leute waren halt dort, die halt einfach nur zugeschaut haben, aber es waren auch einige, die halt aktiv mitgewirkt haben und sich halt zum Beispiel als gläserne Bürger verkleidet haben, also die haben sich in so Plastikkostümen verkleidet und haben dann halt gesagt, ja, ihr könnt alle meine Daten haben und also das Motto von der Demonstration war, meine Daten müsst ihr raten. Es gab dann halt auch andere, die in die andere Richtung gegangen sind und sich halt wie so kriminell, also typisch Ledermantel, schwarze Sonnenbrille, Kapuzenpulli und dann halt, und was halt auch ziemlich beliebt war auf dieser Demonstration, waren halt einfach so runde Schilder, die man sich vors Gesicht halten konnte, weil man mit diesem Ding das System halt aushebeln kann.
Das ist doch eigentlich ein sehr effektiver Schutz dagegen. Das verwende ich fortan immer.
Ja, aber willst du immer mit einem Schild durch die Gegend laufen? Ich glaub's nicht. Also das ist ja auch eine massive Einschränkung deiner Freiheit irgendwo.
Wie waren die Reaktionen in der Bevölkerung?
Also es sind einige stehen geblieben und haben zugeschaut, aber es haben auch sind einfach weitergelaufen. Aber ich denke mal, das ist dann im Bahnhof nichts Ungewöhnliches. Aber ich denke mal, wir haben schon viel erreicht, die da waren. Und also wir haben ja auch mit den Leuten dort geredet, die dort langgelaufen sind und haben die versucht davon zu überzeugen und haben die informiert, Flugblätter etc. Und war schon schön.
Und die Staatsschützer, wie haben die reagiert?
Ja, genau, das war auch nochmal so eine Sache. Die haben die gläsernen Bürger aus dem Bahnhof verwiesen, weil die ja dann auf der Treppe dort Unfug gebaut haben in dem Feld und das hat denen nicht so gefallen.
Was für ein Unfug haben die da gebaut?
Ja, Unfug, was heißt Unfug? Die sind halt einfach rumgelaufen mit ihren Schildern und ja, das mag das System halt nicht. Also die wollten versuchen, das System halt irgendwie zu stören. Und da waren halt auch, also in diesem Kamerafeld waren halt auch in dem Umfeld davon, waren relativ viele Polizisten, die das halt überwacht haben, dass es nicht gestört wird.
Waren das jetzt die normalen Streifenpolizisten oder habt ihr...
Da waren normale Polizisten, aber da waren auch welche vom BKA.
Haben die sich also mit euch unterhalten?
Ja, also auf jeden Fall haben sie sich mit den Veranstaltern von der Demonstration unterhalten. Da ist auch ein Ausschnitt aus dem Video, auf dem Video drauf, wo die Polizisten dieser Veranstalterin sagen, dass die gläsernen Bürger nicht mehr die Rolltreppe runterfahren sollen. Und
was für ein Video?
Ja, ich habe ein Video davon gedreht. Ich habe die komplette Demonstration aufgenommen. Das findet ihr in meinem Blog www.chaotica.net. Das ist jetzt zurzeit der erste Artikel.
Chaotica mit K.
Ja, mit K, genau.
Also ein C und dann ein K.
Ja, also genau so stimmt's.
Bisschen rumprobieren, dann findet ihr das.
Ja, also ich habe das aufgezeichnet. Das Video ist nicht so gut geworden, aber es ist auch so mit Home-Videokamera und... Das ist 600 Megabyte groß, geht eine Dreiviertelstunde lang.
Gut, also ich versuche das mal zusammenzufassen. Ihr habt tatsächlich die Meinung rübergebracht. Ihr habt wohl offensichtlich ein paar Leute in der Bevölkerung erreicht.
Ja, wir sind, also das im Anschluss sind auch noch einige Sachen passiert. Also wir sind danach auf so eine Datenschutz-Ausstellung im Mainzer Rathaus und da war die Eröffnung gerade. Leider sind wir da ein bisschen spät gekommen. Aber wir haben uns dort mit den Leuten dann unterhalten. Also war auch der ehemalige hessische Datenschutzbeauftragte und ja, viele Leute, die mit Datenschutz zu tun haben. Und danach war noch ein runder Tisch, das war im DGB-Haus. Und dort haben halt verschiedene Leute über die verschiedenen Auswirkungen von Überwachung diskutiert und wie man da jetzt halt am besten dagegen vorgeht.
Das war also ein runder Tisch der Demonstrationsteilnehmer, nicht ein runder Tisch mit Datenschützern, BKA und ähnlichem.
Nee, also das war jetzt nur von den Demonstrationsteilnehmern. Ich glaube auch nicht, dass die sich mit den Leuten auseinandersetzen würden. Ganz einfach, weil...
Gibt es offizielle Statements des BKA bezüglich des Datenschutzes?
Ja, also die sagen ja, dass sie die Daten von den Normalbürgern nur 48 Stunden speichern in diesem Testlauf. Aber... das ist ja, denke ich, auch, das sind sehr politische Sachen und das überlassen die dann halt so Leuten, also den höheren Schichten, ganz einfach, weil...
Die sind ja gerade, wie wir mitbekommen haben, dabei, die Zweckbindung der Mautdaten des Toll-Collect-Systems ein bisschen auszuhebeln.
Ja, also wenn ich mir den Schäuble anhöre, das Wort Datenschutz, also ich weiß nicht, wann er das letzte Mal gesagt hat. Also ich glaube gar nicht. Also
ich weiß gar nicht, ob ihr das Wort überhaupt kennt. Gut, ja, dann danke ich dir erstmal ganz lieb dafür, dass du hier gewesen bist. Und wir machen noch ein bisschen Musik.
Start, herunterfahren. Okay.
Noch irgendjemanden Vista laufen, also irgendein Vista, das jetzt noch läuft, vielleicht könnt ihr euch dann einfach mal kurz melden. Und nun zum Sammeln und Ausschneiden.
Die Cerada Scam-Lesung.
Post aus Nigeria.
From the desk of Dr. Mohammed Mustafa, Director Project Implementation, Federal Ministry of Health and Social Services. Dakar, Senegal. Phone 00221523-4715. Strictly confidential. Dear friend, transfer of US dollar 25.5 million into a personal company's offshore account. Based on the information gathered from the Ministry of Trade and Industry, we intend to solicit your assistance on this transaction with you on the assumption that you will not disappoint us. We have 25,500,000 United States dollars, eine lange Zahl in Klammern, which we made over time from overinflated contracts in my ministry, Federal Ministry of Health and Social Services. We are seeking your assistance and permission to remit this amount into your account or any other nominated account you can provide for us. Your commission will be 20% of the total sum, 10% for expenses, and the remaining 70% is for my colleagues and myself. Would you please notify me of your acceptance to carry out this transaction urgently by email only on the receipt of this message? Kindly acknowledge the receipt of this letter by sending to me by email a copy of this letter with your private telephone number and fax number. I shall in turn inform you of the modalities for a formal application to secure the necessity approvals for the immediate release of this fund into your account. Thanks for your cooperation. Yours faithfully, Dr. Mohammed Mustafa.
Start, ausführen, /fsq/c/Stern. Okay.
Yeah.
So, und jetzt erzählt uns der Lars, was der neue Bundestrojaner für tolle Möglichkeiten bietet.
Ja, also Maddock, der Bundestrojaner, das ist sowieso das absolut abgefahrenste Tool, das man sich überhaupt vorstellen kann. Anstatt mühsam in jeden einzelnen Rechner einzeln einzuhacken, sich Gedanken darüber zu machen, wie man nun in das OS X reinkäme oder in das OpenBSD oder das FreeBSD, in das Linux der Geschmacksrichtung A oder der Geschmacksrichtung B, ob man jetzt nun ein Windows Vista vor der Nase hat und einfach nur mit ihm reden muss oder ob man jetzt ein Windows XP vor der Nase hat und irgendwie versuchen muss, die Erfahrung des Hackens voll durchzutauchen. Der Bundestrojaner erhebt dich, der Bundestrojaner nimmt dir all dieses ab. Zwei hochbezahlte Entwickler vom Bund eingestellt haben für dich einen Trojaner entwickelt, der auf jedem PC Deutschlands zu laufen kommen soll.
Ja, dort, ein Traum.
Ja, ein Traum. Mit einer einheitlichen Schnittstelle, so dass du auf jedem Betriebssystem, auf jedem Rechner einfach mit ein und derselben Schnittstelle Zugriff hast.
Ja, wenn das mal nichts ist. Natürlich hat da nur der BND Zugriff und sonst keiner. Das ist das BKA.
Natürlich hat da nur der BND Zugriff über diese absolut einheitliche Schnittstelle. Da kann dann auch überhaupt gar nichts passieren.
Ja, mit diesen Worten würde ich sagen, mach noch ein bisschen Musik.
Ja, du hast da so ein schickes Stück ausgesucht.
Sure.
Format C Doppelpunkt. Ja.
Ja, hallo BIOS. Was wolltest du uns erzählen damit?
Ja, das war sozusagen ein Test, um zu schauen, wer von euch schon Vista benutzt und tolle Features wie die Spracherkennung aktiviert hat. Und die hören uns jetzt leider gerade nicht mehr zu.
Zumindest, wenn sie über den Stream gehört haben.
Genau. Naja, es passt ja auch, wenn sie mit dem Radio gehört hatten und das Vista anhatten. Weil in Vista ist ein tolles Feature, wenn man die Spracherkennung angeschalten hat, dann hat es kein Codewort und eine Taste, die man drücken muss, damit diese Spracherkennung aktiviert wird, sondern man muss einfach einen Befehl sagen. Und wenn man jetzt den Befehl herunterfahren in dieser Spracherkennung drin hat, dann reicht es auch, wenn eine Webseite das herunterfahren.wav abspielt, damit dann der Rechner heruntergefahren wird.
Weiß eigentlich jemand, ob das auf dem Mac früher auch so war? Da habe ich sowas auch mal gesehen.
Auf dem Mac gibt es sowas, was inzwischen auch halbwegs gut funktioniert, die Spracherkennung. Die haben es allerdings, dass man ein Codewort, sonst was vorne dran macht und dann halt immer Computer, fahre dich herunter oder Computer herunterfahren sagen muss. Oder ja, kommt drauf an, wie man den Computer nennt.
Ob das nicht irgendwo geklaut ist?
Ja, sag mal, Cricket, was würdest du denn deinem Computer sagen, wenn du ihm etwas sagen könntest?
Weiß nicht. Markieren, alles. Alles umbenennen, ja. Alles umbenennen, ja.
Menschheit vernichten.
Kaputt machen gewissermaßen.
Erzählst was von Liebe, erzählst was von Glück. Du denkst, du machst dich glücklich, doch du machst mich nur verrückt. Du nimmst dich an die Hand und du sagst wohl nicht eh. Zeigst dir viele Dinge, die ich gar nicht verstehe. Du weißt, was ich bin und ich glaub, ich bin du. Obwohl ich gar nicht sein will, doch du lässt es auch noch zu. Ich bin in deiner Gewalt, kann mich nicht von dir trennen. Hältst dich fest in deinen Armen, lässt mich niemals wegrennen. Ich weiß nicht, was ich fühle, ich weiß nicht, was ich denk. Denn all meine Gedanken werden nur von dir gelenkt. Ich will nur... Ich hab was kaputt, mach ich. Lass dich was kaputt machen! Ich will was kaputt machen! Lass dich was kaputt machen! Du brauchst mich! Doch vielleicht brauch ich dich nicht. Ich sag's dir ins Gesicht, doch du verstehst es nicht. Merkst nicht, dass wir zusammen am Abgrund stehen. Merkst du denn nicht, dass wir zusammen untergehen? Aggressionen sammeln sich und es fehlt nur noch ein Stück. Dann brech ich auseinander und du kriegst alles zurück. Lass mich in Ruhe, lass mich endlich allein. Ich sag dir, was ich fühle, ich will ganz ehrlich sein. Ich will nur, ich will was kaputt machen. Lass dich was kaputt machen.
Ja, da sind wir wieder. Und falls ihr schon zufällig Vista installiert habt, könnt ihr uns gerne anrufen und uns erzählen, wie toll oder nicht so toll ihr das Ganze denn findet. Und zwar unter der 06151
87
00
100.
Users. There is trouble ahead, I said, users. It is totally sad, but users the future lies in your hand. Cause it's all about surveillance, comrades. You don't know what I mean. Well, comrades, there's new tech on the scene. Come on, comrades, stand up, fight for your right. There's a need for your experience. It's fun to hack the RFID. It's fun to hack the RFID. Hey. Technology is just a matter of choice. You can microwave all their toys. It's fun to hack the RFID. It's fun to hack the RFID. Hey. They want to store everything about you, but there's plenty of things you can do. Ownage. It's the way to resist. I said, Ownage. Let's call it digital fist. Ownage. There is not much time left for civil disobedience. Awesome. There's a lot we can share. Awesome. Let's destroy the nightmare. Awesome. A million lines of code. We just need the right compiler. It's fun to hack the RFID. It's fun to hack the RFID. Hey. They use it in passports and cell phones you buy. But fuck it, it's all a lie. RFID, you'll find it at the supermarket. No, folks, set them all by yourself. Put your pride on the shelf. Hack it, fuck it, hack it, fuck it. Hack it, fuck it, 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 hack it, fuck it. We'll be right back.
Ja, hier ist immer noch Zera da und ihr hört uns auf 103,4 oder halt über den Stream. Wir hatten vorhin uns kurz darüber unterhalten, über die Gesichtserkennungsversuche des BKA am Hauptbahnhof Mainz, die jetzt, glaube ich, mittlerweile zu Ende sind. Ja, wenn die Polizei viele, viele Daten von uns erfassen will und wir wollen der Meinung sein, dass das gut ist, dann muss man der Polizei vertrauen. Unter anderem muss man ihr vertrauen, dass sie keinen Blödsinn damit anstellt. Man muss ihr vertrauen, dass sie keinen Blödsinn damit anstellen will. Und dann muss man ihr vertrauen, dass keine Fehler passieren. Fehler passieren ja eigentlich gängig, aber Staatsorganen sollten solche Fehler manchmal nicht passieren. Oder was auch immer für Fehler passieren, Staatsorganfehlern. Chaotiker.
Ja, also dann landen plötzlich mal Polizeiprotokolle im Internet.
Wann?
Wann war das? Das war vor einem Jahr schon. Also die sind schon ziemlich lange drin. Wann war das?
Vielleicht sammle ich dich einfach mal ein. Was für Polizeiprotokolle, wo, in welchem Internet?
Ja, also das ist von der Polizeidirektion Darmstadt. Also da hat ein Rechtsanwalt Polizeiprotokolle von irgendwelchen Streifenpolizisten, die halt darüber berichtet haben, was in so einem Dienst passiert ist. Und das ist dann irgendwann aufgedeckt
worden. So ein privater Bericht, oder was waren das für Berichte?
Ja, was die halt für Leute aufgegriffen haben und was für Taten die gemacht haben und Verdachte und...
Ja, also quasi schon offizielle Protokolle, aber ja, nur für internen Gebrauch.
Ja, also das sind wirklich interne Daten. Da sind auch teilweise Adressen Namen drin, also ist schon ziemlich groß.
Von wem sind da die Namen drin? Von den Verdächtigen?
Von den Leuten, die halt kontrolliert haben. Also es sind nicht alle drin, also ich weiß jetzt auch nicht, in welchem Umfang das war, aber sie waren auf jeden Fall drin. Das wurde dann von verschiedenen Medien dann halt veröffentlicht, als das rauskam, zum Beispiel von Darmstädter Echo halt erstmals, und dann haben die Radiosender das auch aufgegriffen.
Das heißt, ich gehe ins Internet, guck da rein und stelle halt fest, dass mein Nachbar gestern zu schnell gefahren ist und außerdem 2 Kilo Heroin dabei hatte.
Ja, also das ist jetzt vielleicht nicht, aber man kann schon nach Leuten suchen direkt. Aber in der Zwischenzeit sind diese Daten auch draußen. Also allerdings, ich weiß auch nicht, in welchem Umfang das jetzt genau war, aber ich denke schon, dass es einiges war.
Wie kann sowas passieren? Ich meine, trennt man das nicht? Ich meine, wir haben einerseits die internen Protokolle und dann haben wir das externe www, warum die Polizei auch immer das hat. Jeder weiß, was die Polizei macht. Wie kann sowas passieren?
Also die Polizei tut schon relativ viel veröffentlichen, öffentliche Berichte halt, wenn die nach irgendwas fahnden oder so. Aber da scheint halt eine Vermischung dazwischen zu sein und diese Daten werden halt nicht sauber getrennt. Und also wenn man sich mal die Skriptnamen anguckt nur, dann sieht man schon, dass das sehr obskure Sachen sind. Und wenn dann mal noch Fehlermeldungen sieht, dann ja, ist nicht so nett alles.
Ja, was ich noch gehört habe, ist, dass wohl, als das bekannt geworden ist, dass die im Internet sind, dass die herausgenommen wurden, da muss wohl irgendeine externe Firma beauftragt worden sein, die rauszunehmen. Was darauf schließen lässt, dass die Polizei extern hosten lässt. Und das ist schon sehr fragwürdig, wie das denn dann überhaupt nach extern kommen konnte, dass sie es nicht mehr rausnehmen können selbst.
Also als sie das rausgenommen haben und mal auf die Webseite gegangen ist, wo das Protokoll ursprünglich war, kam ein Server-Proxy, der Upstream-Proxy-Server würde nicht antworten. Also kann man davon ausgehen, dass die da irgendwie sehr obskure Sachen machen.
Und ihr kennt Leute, die die Daten gesehen haben?
Ja, also die waren ja öffentlich einsehbar und...
Okay, das finde ich schon relativ krass. Also ich fahre natürlich nie zu schnell. Und 2 Kilo Heroin habe ich, glaube ich, auch noch nie dabei gehabt. Aber also ich möchte eigentlich nicht, dass das in irgendwelchen Protokollen drin steht. Vor allen Dingen, wenn ich eigentlich nur vielleicht verdächtig bin. Wer weiß, vielleicht war das Mehl oder so. Da hat jemand so 2 Kilo Mehl, die Tüten sind ein bisschen geplatzt. Und er hat das halt in Plastiktüten umgefüllt. Dann kommt der Onkel Polizist vorbei, hat vielleicht einen schlechten Tag, sieht sofort Heroin. Das ist Heroin, weißes Pulver, ne? Wenn nicht gar Koks. Und trägt dich halt in dein Protokoll ein als potenziellen Rauschgiftdealer, größere Mengen oder sowas, also ne? Oder halt größerer Selbstbedarf. Und dann stehst du in diesem doofen Protokoll drin, morgen kommt dein Vermieter an und guckt halt mal so geschäftsmäßig darüber, will halt wissen, wer bei ihm wohnt, stellt fest, dass seine Adresse drin ist und und schmeißt dich dann einfach raus, weil du verdächtig bist. Also ich meine, dann bist du ja nicht mehr verdächtig, da bist du ja schon vorverurteilt. Das sind genau die Leute, denen ich auch meine Gesichtsdaten anvertrauen möchte. Also exakt genau die Leute. Wir haben da noch eine Wortmeldung.
Ja, was?
Also Ich habe ein paar dieser Protokolle gesehen. Und
Moment, nochmal von vorne, bitte, das Mikro war nicht oben.
Ich bin Blackwing Angel und ich habe ein paar dieser Protokolle auch gesehen. Und das sind wirklich Vor-Ort-Protokolle von den Leuten, die die Fahrer halt angehalten haben. Und das fängt dann halt damit an, dass im Handschuhfach ein Joint gefunden wurde. Und dann wird von dem Hickhack berichtet, wem der jetzt gehört. Und einer der Berichte geht dann am Ende darauf hinaus, dass ein Kilo Hasch hinterm Fahrersitz gefunden wird, das scheinbar niemandem gehört.
Ja, was ich noch anmerken würde zu der ganzen Sache, das Problem ist ja auch, dass es nicht so ist wie bei, weiß ich, irgendwelchen schriftlichen Sachen, also analogen, dass wenn man das irgendwie wieder einkassiert, dass es dann weg ist, sondern was einmal im Internet war, das geht dann nie wieder raus. Also das ist jetzt quasi immer öffentlich.
Wunderbar.
Warum ist es verfügbar?
Ja, ich glaube, die müssen... Ah, du willst noch was sagen?
Worüber sich auch viele aufgeregt haben, war, dass sehr schnell, nachdem diese Protokolle online waren, auch Radiostationen darüber berichtet haben und auch durchgegeben haben, was man denn bei Google eingeben muss, um ja, an diese Protokolle ranzukommen. Also wirklich auf den Buchstaben genau, was man eingeben muss, um diese Queries zu finden.
Ja, da haben die irgendwie ihre Verantwortung als Massenmedium überhaupt nicht wahrgenommen. Und das ist halt was ich denke, wo halt der Datenschutzbeauftragte halt zusätzlich auch noch die Medien rügen sollte.
Ja, das ist dann jetzt so eine Diskussion zwischen Full Disclosure oder was auch immer es da für Disclosures gibt. Ja, da kann man, glaube ich, sagen, ja oder nein, ob das jetzt toll ist. Andererseits ist für die Personen natürlich echt nicht schön, die da betroffen sind.
Ja, deswegen, also ich hätte halt einfach ein besseres Verhalten seitens der Medien da erwartet. Die hätten auch warten können. Also ich meine, wenn die das im Radio bringen, dann ist es ja klar, dass sich das Leute runterladen.
Also, ja.
Also
vielleicht das Fazit, wir verstehen überhaupt nicht, wie sowas passieren kann. Ich glaube, die Leute müssen besoffen sein. Die brauchen schlicht und einfach ein bisschen mehr Training.
Wir haben gestern zu viert B9 gezeigt, wie man Fläumchen trinkt.
Ja, und das war's jetzt eigentlich auch schon mit der CERA-Sendung vom 01.02.2007. Mit dabei waren
der Maddog,
Bierfu,
Code Monk,
Bios,
Blackwing Angel,
Cricket,
Chaotica,
Juju!
Ja, und ich, Lars, war auch dabei. Wir sehen uns das nächste Mal wieder in ziemlich genau einem Monat. Ich wollte heute eigentlich irgendwas über Antennen erzählen. Das Problem ist, meine Antenne ist nicht fertig geworden. Das heißt, wir verschieben das einfach mal auf die nächste Sendung.
Ja, des Weiteren erzählen wir noch wahrscheinlich ein bisschen was über Anonymisierungsnetze, so Tor und Co.
Ja, dann habe ich heute eine ganze MD voller Mitternachts-Specials reingekriegt. Ich konnte mich kaum zurückhalten, sie alle zu spielen, aber Mitternacht ist dummerweise jede Nacht absolut exakt nur ein einziges Mal. Da kann man einfach nicht dran vorbeigehen. Und ansonsten melden wir uns dann vermutlich nächstes Mal auch wieder mit einer neuen Folge aus der absolut neuen Scam-Serie. Ihr könnt euch jetzt schon freuen, welche hanebüchene Begründungen euch vorgesetzt werden, damit ihr Dollargeld in irrsinnigen Mengen zugesteckt kriegt. Kauft Viagra. Was war das? Nafu? Bierfu?
Kauft Viagra.
Na, Viagra.
Lies die Prada.
Viagra, da kriegt man ja keine 20% von umtig 1000 Millionen $100. Alkohol. Ich denke mal, Scams würden viel besser funktionieren, wenn man sie auf Alkohol basieren würde. Sowas wie, Sie kriegen 20 Fässer Bier, wenn Sie jetzt auf diese Mail antworten und sich völlig zum Affen machen.
Oder meiner Brauerei fehlt das Geld, um die Bierfässer auszuliefern. Deswegen brauchen wir nur 200 Euro für die Benzinfüllung des LKWs und wir liefern Ihnen ein Fass Bier dafür.
Eine weitere Methode, die ich mir vorstellen könnte, wäre mit Kaffee zu werben.
Ich will gar nicht wissen, wie viele Leute da antworten würden bei so Dingern.
Es antworten anscheinend...
Ich wäre dabei.
Antike Hardware.
Es antworten anscheinend entsetzlich viele Leute, sonst würde man das einfach nicht machen. Was ich dabei nur sagen kann ist, wenn ihr unbedingt wollt, könnt ihr die Leute ja wieder zurückärgern. Da gibt es auch eine schöne Front von Menschen, die tatsächlich die Scammer dann wieder zurückscammen. Ein sehr interessantes Hobby, allerdings glaube ich nicht ganz ungefährlich. Gut, soweit war es mit dieser Sendung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann in einem Monat, wir hören uns in einem Monat wieder. Und wenn ihr hierher kommt, sehen wir uns auch. Bis dann. Auf Wiedersehen.
Ja, macht's gut. Tschüss.